Wir lesen den Predigttext in 1. Mose Kapitel 17 miteinander. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden, und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet, und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen, und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte, und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen, und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden, und alles, was männlich war, in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlingen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. Wir haben im November miteinander 1. Mose 16 betrachtet, die eigenen Wege Abrams und deren Konsequenzen. Eine Folge der eigenen Wege Abrams war, dass Gott ihm während 13 Jahren keine Offenbarung mehr gab. 1. Mose 16 endet mit der Altersangabe 86 Jahre und 1. Mose 17 startet mit der Altersangabe 99 Jahre. Aber der Herr verwarf Abram und die Verheißung ihm gegenüber nicht. Im Gegenteil, er war bereit, seinen Bund mit Abram zu erneuern. Abrams eigene Wege hatten nicht zum Ziel geführt. Aber nun offenbarte der Herr Abram, wie viel besser seine Wege waren als die Wege Abrams. Wir werden heute vier Aspekte aus der Geschichte anschauen. Zuerst Gottes Selbstoffenbarung, dann Gottes Verheißung, dann Abrams Verpflichtung mit der Beschneidung und zuletzt ganz kurz noch die Bedeutung der Namen. Wir beginnen mit Vers 1. Wir finden hier die fünfte überlieferte Offenbarung Gottes an Abram, eben 13 Jahre nach seinem Versagen mit Ismael. Die Erscheinung beginnt mit einem Namen Gottes, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Dieser Name wird hier zum ersten Mal in der Bibel gebraucht. Er kommt 48 Mal im Alten Testament vor. Auch Jakob stellte sich der Herr mit diesem Namen, El Shaddai, vor, Gott der Allmächtige. Interessant ist, dass der Vater und der Sohn auch in der Offenbarung 9-mal mit dem Namen der Allmächtige vorgestellt werden. Unter anderem bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Ich möchte das vorlesen aus Offenbarung 19, Vers 6. Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas, wie die Stimme einer großen Volksmenge, und wie das Rauschen vieler Wasser, und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und dann auch in Kapitel 21, wo es um den Himmel geht, wird wieder Gott der Allmächtige erwähnt. Der Name betont immer wieder Gottes Macht, dass er der Geber aller Dinge ist. Er steht oft im Zusammenhang mit Verheißungen Gottes, so auch in der Offenbarung, die Verheißung, dass er sein Reich aufrichten wird, dass wir bei ihm sein werden. Er, El Shaddai, wird seine Verheißungen erfüllen. Er ist mächtig genug, auch entgegen allen Naturgesetzen zu handeln, auch im Leben Abrams und genauso auch in deinem Leben und in deinen Umständen. Wie gut ist es zu wissen, dass eben Gott Shaddai allmächtig ist, dass unser Leben auch in der Hand dieses allmächtigen Gottes ist. Und dann kommt der doppelte Befehl an Abram in Vers 1. Wandle vor mir und sei untadelig. Zuerst kam der Befehl, dem Namen des Allmächtigen gemäß zu wandeln. Das Wort wandeln betont Dienst und Hingabe eines treuen Knechts zu einem König. Wenn wir uns an Kapitel 16 erinnern, wandelte Abram dort nicht vor dem Herrn. Er wandelte vor den Menschen und vor den eigenen Überlegungen. Erst der Glaube macht fähig, vor dem Herrn zu wandeln. Unglaube zieht immer das Ich oder die Meinung anderer oder die Umstände in Betracht. Was bedeutet es denn, vor dem Herrn zu wandeln? Es bedeutet, dass das Herz zuallererst mit dem allmächtigen Gott beschäftigt ist, auf ihn ausgerichtet ist. Und jede Entscheidung, jede Handlung wird von dem bestimmt. Der natürliche Mensch wandelt vor seinem eigenen Ego oder vor den Erwartungen der Menschen. Aber das Wandeln vor Gott bedeutet, dass für das Ego, für die Erwartungen der Menschen und für die Welt kein Raum bleibt. Wandle vor mir, betont eben auch ein ungeteiltes Herz. Fragen wir uns hier, vor wem wandle ich? Auf wen stütze ich mich? Denken wir dabei an unsere Zukunft und unsere Pläne. Füllt er unsere Überlegungen im Hinblick auf meine Zukunft aus? Denken wir an unsere ganz alltäglichen Entscheidungen. Sind diese von der eigenen Lust, vom Eigenwillen oder von den Erwartungen der Mitmenschen geprägt? Wandeln wir zuerst vor ihm oder zuerst vor den Menschen oder noch schlimmer, vor unserem Ego? Abraham erinnerte sich auch im Alter daran. Ich möchte nur eine Passage vorlesen aus 1. Mose 24, Vers 40 über Abraham. Es ist die Stelle, wo Rebekka als Isaaks Frau angeworben wird. Und da steht ein interessanter Satz in 1. Mose 24, Vers 40. Da sprach er, gemeint ist Abram, zu mir, zum Knecht Abrams: Der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen, dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Also der Herr, vor dem ich wandle, auch viele Jahre später noch. Wie schön ist es, wenn wir so alt werden können, der Herr, vor dem ich wandle. Der zweite Befehl lautet, sei untadelig. Andere übersetzen, sei vollkommen. Das Wort kann auch vollständig oder einwandfrei bedeuten. Fehlerlose Opfertiere wurden so genannt. Auch Noah wurde untadelig oder vollkommen genannt von der Bibel. Vollkommen meint nicht Vollkommenheit in sich selbst, denn Abraham war keineswegs vollkommen. Auch nach diesem Bericht war er nicht vollkommen. In Gottes Augen können wir nur durch den Glauben vollkommen sein. Hebräer 9 und 10 berichten da ausführlich darüber, wie wir durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus vollkommen und unverklagbar gemacht werden. Das Fleisch dagegen, es wird niemals vollkommen sein. Das Wort Gottes bezeichnet es auch nirgends als vollkommen. Wir sollen nicht einmal danach streben, das Fleisch vollkommen zu machen, sondern wir sollen es kreuzigen. Vollkommen bedeutet, durch den Glauben vollkommen zu sein, nicht in Selbstgerechtigkeit. Ich habe mich dann gefragt, glauben wir das? Trifft das zu? Sind wir untadelig, unverklagbar, vollkommen durch unseren Glauben, nicht durch unsere Selbstgerechtigkeit, durch den Glauben an den Allmächtigen und das Opfer seines Sohnes? Im Rückblick auf 1. Mose 16 bedeuten diese beiden Befehle auch, höre auf menschliche Pläne und Ideen zu vertrauen. Setze dein Vertrauen auf den Schöpfer. Wenn der Allmächtige handelt, wird alles vollkommen werden. Er irrt sich nie. Er ist die Weisheit. Er vereint die göttliche Allmacht und auch seine große Liebe zu uns in sich. Nachdem der Herr seinen Bund zusagte, sehen wir Abram in Vers 3 anbetend auf seinem Angesicht liegen. Das Niederfallen auf das Angesicht ist die einzige passende Reaktion für einen sündigen Menschen, wenn der Allmächtige redet. Ähnlich handelten auch Josua, Hesekiel, auch die Jünger bei der Verklärung oder die Ältesten vor dem Thron Gottes in der Offenbarung. Abram demütigte sich vor Gott. Und das bereitete den Boden, dass der Herr weiter zu Abram sprechen konnte. Also das sich Demütigen geht dem Wort, dem Reden Gottes voraus. Wenn wir Gottes Reden und Gottes Willen erfahren möchten, kommt zuerst immer die Selbsterniedrigung vor ihm. Das wollen wir auch lernen von Abram. Lesen wir in dieser Haltung das Wort Gottes und fällen wir in dieser Haltung die Entscheidungen im Leben. Wir schauen nun einen zweiten Punkt miteinander an, Gottes Verheißungen gegenüber Abram. Ich habe zwei zentrale Worte gefunden in den Versen 2 bis 8 und 15 bis 21. Und zwar steht hier 15 Mal das Wort Ich und 14 Mal das Wort Will. Zusammengesetzt Ich will, andere übersetzen mit Ich werde. Eindrücklich ist das im Zusammenhang damit, dass eben Abram in Vers 3 anbetend vor dem Herrn niederfiel. Nach der Anbetung kommt das, ich will machen, ich will aufrichten, ich will geben, ich will dein Gott sein, ich will segnen und so weiter. Und es hat noch ein drittes zentrales Wort in diesem Abschnitt, das Wort heißt Bund. Es kommt 13 Mal vor in diesen Versen, 7 Mal in Verbindung mit dem Wort mein, also mein Bund, und 3 Mal in Verbindung mit ewig, also ewiger Bund. Dieses Ich will in Verbindung mit dem Bund, den der Herr aufrichten wollte, steht im direkten Kontrast zu Abrams eigenen Wegen, die wir im Kapitel 16 gesehen haben. Der Herr wollte seinen Bund nicht auf Abrams eigenen Wegen begründen, sondern auf seinem vollkommenen Willen. Was der Herr sagte, war mehrheitlich nichts Neues, sondern es war eine Bestätigung oder eine Erinnerung an das, was er bereits in Kapitel 12 und 15 verheißen hatte. Also Verheißungen müssen nicht immer etwas Neues sein. Oft ist es auch eine Erinnerung an das, was der Herr bereits gesagt hat. Die Verheißung beinhaltete viele Nachkommen. Das wusste Abraham bereits von früher her. Neu kam dazu, dass ganze Völker und Stämme, Könige von ihm abstammen würden. Wenn wir überlegen, wie sich das erfüllt hat, kommt uns in den Sinn, dass weitere Völker von Abraham abstammten, nicht nur Israel, auch Edom, auch die Ismaeliter, die Midianiter und andere. Und auch viele Könige, inklusive Christus, der König der Könige. Also diese Verheißung hat sich in allen Punkten erfüllt. Die Verheißung beinhaltete auch die Tatsache, dass der Herr Abrahams Gott und Gott seines Samens ist. Gemeint ist damit der Gott Isaaks. Der Herr stellte sich seinem Volk immer wieder als der Gott Abrahams vor. Er wird auch häufig der Gott Israels genannt, also der Gott der Nachkommen Abrahams. 173 Mal in der Bibel. Dazu 84 Mal euer Gott. Ist es nicht eindrücklich, wie der Herr zu seinem Wort steht? Mehr als 250 Mal wird das bestätigt, was in diesem Vers steht. Und die Verheißung beinhaltete auch erneut das Land. Das ist sehr wichtig für Israel, dass Gott, der Allmächtige, Israel eben das Land auch als ewigen Besitz versprochen hat. Und nie hat Israel in der Geschichte das ganze verheißene Land besessen, sondern immer nur Teile davon. Abraham selbst besaß sein ganzes Leben lang nichts anderes als ein Grab in diesem Land. Aber einst wird Israel das ganze Land eben erhalten, nämlich im Reich Gottes. Wie lange gilt dieser Bund? Der Herr nennt ihn dreimal einen ewigen Bund. Auch das Land soll Israels ewiger Besitz sein. Das hier verwendete Wort für ewig bedeutet bis zum Ende eines Zeitabschnitts. Gemeint ist, solange diese Erde besteht. Deshalb muss Gott sein Volk zuletzt wieder annehmen, weil sonst das Wort Gottes eben nicht stimmen würde. Wir können aber auch für uns Lehren daraus ziehen, wie wohltuend ist es, dass der Herr an seinen Bund gedenkt. Immer wieder lesen wir im Wort Gottes davon. Dem Auszug aus Ägypten ging das Gedenken des Herrn an diesen Bund voraus. Und er gedenkt weiterhin daran, lesen wir Psalm 105, Vers 8 und 9. Psalm 105, Vers 8 und 9. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er gedenkt genauso ewig an die Verheißungen und den Bund, den er mit uns Gläubigen des neuen Bundes geschlossen hat. So spricht Hebräer 13, Vers 20 vom Blut eines ewigen Bundes. Und deshalb bin ich so dankbar über die Worte, die wir von Andi gehört haben, die Verheißungen, die Erinnerung daran, so wie der Herr an seinen Bund mit Abraham gedacht hat, gedenkt er auch an seinen Bund mit uns, an die Verheißungen, die wir im Wort Gottes finden, die wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir dann die Verse 15 bis 21 in unserem Abschnitt anschauen, finden wir das, was für Abraham überraschend war. Weil bis hierher konnten alle Verheißungen auch genauso gut für Ismael gelten. Dass Abraham der Vater war, das war ja schon länger bekannt. Aber nun wurde erstmals Sarah als Mutter des Sohnes der Verheißung erwähnt. Abraham nahm an, dass Ismael der Erbe sein werde. Das sehen wir im Vers 18 an seiner Reaktion. Aber in den Versen 15 bis 21 wird die Verheißung fast identisch noch einmal wiederholt, jedoch eben auf den Nachkommen Sarahs angewandt. Sie würde die Mutter von Nationen werden, nämlich von Juda, von Israel und von Edom. Auch von ihr würden Könige abstammen. Und zweimal wird erwähnt, dass der Herr sie, also Sarah, segnen werde. Wir können sagen, während viele Völker von Abraham abstammten, war nur eines auserwählt, den Herrn als nationalen Gott zu haben und eben Träger dieses ewigen Bundes zu sein. Wir sehen dann auch, wie Abraham reagierte auf diese Zusage. Es war für mich etwas ambivalent, seine Reaktion. Erstens, er fiel erneut auf sein Angesicht nieder, anbetend vor dem Wort Gottes. Zweitens, er nannte Sarah sofort bei ihrem neuen Namen. Das sind die positiven Seiten. Drittens lesen wir, dass Abraham in seinem Innern lachte. Es war ein ungläubiges Lachen. Später lachte auch Sarah über die Verheißung Gottes und folgte Abrahams Beispiel. Es war ein menschlich gesehen verständliches Lachen, denn die Verheißung stellte etwas Unmögliches in Aussicht. Etwas, was der natürliche Mensch nicht glauben kann. Und viertens argumentierte Abraham mit dem Herrn. Er glaubte bisher, dass Ismael der verheißene Nachkomme sei. Er glaubte immer noch an seine eigenen Pläne. Aber der Herr korrigierte Abraham sofort. Zuerst kommt das entschiedene und eindeutige Nein in Vers 19. Der Herr musste Abrahams Alternativen zu Gottes Plan entschieden ablehnen. Nein, nicht deine Wege führen zur Verheißung. Nicht deine Wege führen zum ewigen Bund. Diese Verheißung konnte unmöglich dem Sohn des Fleisches, dem Sohn der eigenen Pläne gelten. Der Herr segnet niemals eigene Wege. Ismael, der Vorvater der Araber, wurde namentlich von diesem Bund ausgeschlossen in diesem Vers. Er würde auch Segnungen erhalten, aber nicht die Segnungen dieses Bundes. Der ewige Bund sollte dem Sohn der Verheißung und dessen Sohn, gemeint ist Jakob, gelten. Er war alleine auf Gottes Gnade gegründet. Zweimal ist die Rede vom Aufrichten des Bundes. Das Wort betont im Hebräischen das Aufrechterhalten eines bereits bestehenden Bundes, die Bestätigung quasi. Und die Erfüllung dieses Wortes finden wir in 1. Mose 26, Vers 3, wo dieser Bund eben bestätigt wurde gegenüber Isaak. Dort sagt der Herr, sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. In Römer 9 und Galater 4 wird auf 1. Mose 17 Bezug genommen. Dort lernen wir, dass der Sohn Hagars aufgrund des Fleisches geboren wurde, der Sohn Saras aufgrund der Verheißung. Und in Römer 9, Vers 8 steht, dass nicht die Kinder des Fleisches Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Also niemals werden aus den Wegen des Fleisches Erben der Verheißung. Und dies musste Abraham lernen und dies müssen auch wir lernen, dass unser Eigenwille eben rein gar nichts bringt, sondern nur Ärger und Schwierigkeiten. Ja, wir haben jetzt die vielen Ich will oder Ich werde in den ersten 8 Versen gesehen. Vers 9 beginnt nun wörtlich mit Und du. Und dann folgt der Befehl, du bewahre meinen Bund. Es geht um Abrahams Reaktion auf die vielen Verheißungen Gottes. In den ersten 8 Versen war Abraham der Empfänger des Bundes, gleich wie in Kapitel 15 auch, ohne eigene Leistung. Und nun, nachdem der Bund bereits vollzogen war, wurde erstmals Abraham auch aufgefordert, selber etwas zu tun, nämlich den Bund zu bewahren. Das Wort bewahren kann auch bedeuten hüten, bewachen, daran festhalten, es sorgfältig tun, genauso wie der Herr es gesagt hat. Es war nur dieses eine Gebot, das im Zusammenhang mit dem Bund steht. Dieses Gebot war keine Voraussetzung für den Bund, sondern es war eine Reaktion des Gehorsams. Gottes Verheißung war nicht abhängig von Abrahams Gehorsam. Der Herr hat sich durch sein Wort gebunden an diesen Bund mit Abraham, dass er diesen nicht vergessen wird. Aber der Herr forderte, dass Abraham als Konsequenz von Gottes Zusagen den Bund bewahren solle. Und dasselbe Prinzip gilt auch für die Errettung. Errettung geschieht aus Gnade, durch Glauben und nicht aufgrund von Werken. Als Reaktion auf Gottes Liebe wird von uns erwartet, dass wir Gottes Gebote bewahren. Dies ist nicht Bedingung, sondern es ist die Folge davon. Zuerst kommt Gottes Ich will und dann kommt das Du aber. Das dürfen wir niemals verwechseln, diese Reihenfolge. In den Versen 9 bis 14 wird dann diese Forderung gegenüber Abraham beschrieben. Es geht um die Beschneidung oder die Entfernung der Vorhaut des männlichen Geschlechtsteils. Offenbar wurde das zu Beginn mit Steinmessern gemacht, wie uns das Beispiel in 2. Mose 4 erklärt, als der Sohn Moses auch beschnitten wurde. Es war nicht etwas völlig Neues, auch andere Völker kannten die Beschneidung, zum Beispiel die Ägypter oder auch die Nachkommen Lots. Aber kein Volk beschnitt die Männer verbindlich am 8. Tag. Keines brauchte die Beschneidung, um seine Volksidentität zu begründen. Und vor allem keines beschnitt die Männer als Zeichen eines Bundes mit dem allmächtigen Gott. Das Gebot gilt Abraham und allen seinen männlichen Nachkommen. Es war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Abrahams Nachkommen. Der Zweck eines Zeichens war es, auf etwas hinzuweisen oder an etwas zu erinnern oder eine Tatsache zu bestätigen. Es soll sichtbar an ihrem Körper sein und es soll ein ewiger Bund sein, gemäß Vers 13. Das Wort ewig meint wiederum bis ans Ende dieser Weltzeit, genau wie das Wort ewig in Bezug auf die Bundesverheißungen Gottes. Dieses Gebot gilt aus meiner Sicht im Gegensatz zum Gesetz Moses weiterhin, weil es vor dem Gesetz eben gegeben wurde und nicht aufgehoben wurde im Neuen Testament. Es ist ein Zeichen speziell für die Nachkommen Abrahams, nach meinem Verständnis auch für die gläubigen Juden. Und deshalb beschnitt zum Beispiel Paulus auch Timotheus, der eine jüdische Mutter hatte. Titus beschnitt er nicht, weil der keine jüdische Abstammung hatte. Ein unbeschnittener Jude war einer, der den Bund mit Gott gebrochen hatte. Ein solcher sollte keinen Platz haben im Volk Gottes. Wörtlich heißt es, er sollte abgeschnitten werden. Also wenn einem jüdischen Mann die Vorhaut nicht abgeschnitten wurde, sollte diese Person selbst abgeschnitten werden. Abgeschnitten von der irdischen Nation Gottes und allen damit verbundenen Verheißungen. Ich habe mich dann gefragt, was die Beschneidung ausdrückte und nach Antworten gesucht. Als erstes ist es sicher ein Zeichen der Herkunft. Die Beschneidung betrifft das Organ, das für die Zeugung von Kindern auch zuständig ist. Mit der Beschneidung wurden alle Nachkommen Abrahams identifiziert. Es ist ein von Gott gegebenes Erkennungszeichen für sein Volk. Die Beschneidung symbolisiert die Teilnahme an den Verheißungen, die Abraham gegeben wurden. Im Umkehrschluss war sie auch ein Zeichen der Absonderung, nämlich von den Heidenvölkern. Israel unterschied sich durch die Beschneidung von den Nationen. Zum Beispiel die Philister werden im Alten Testament immer wieder die Unbeschnittenen genannt, als Unterscheidung zum Volk Israel. Israel sollte erkennen, dass es einen Unterschied gab, dass es eine Trennung brauchte. Als drittes war die Beschneidung ein Zeichen der Erinnerung. Die Bibel sagt uns nicht, weshalb genau die Beschneidung dieses Erinnerungszeichen war, doch wir können uns Gedanken darüber machen. Die Beschneidung ist ein Zeichen, das für den Mann täglich sichtbar ist. Sie erinnert ihn täglich an Gottes Bund mit Israel. Die Juden werden damit auch an die Verheißung Gottes an Abraham erinnert und damit verbunden, dass die Zeugung Isaaks menschlich gesehen, unmöglich war. Folglich war auch der Ursprung der Nation Israel ein göttlicher Akt. Genauso wie die Bewahrung der Nation durch die Jahrhunderte hindurch. Es ist nichts Menschengemachtes. Und noch etwas ganz Wichtiges, das besonders für Abraham galt. Römer 4, Vers 11 nennt die Beschneidung ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den Abraham bereits seit mindestens 14 Jahren besaß. Es ging nicht zuerst um eine Äußerlichkeit, sondern um eine innere Haltung des Glaubens, die durch diese äußere Haltung bestätigt wurde. Also war die Beschneidung für Abraham besonders ein Zeichen oder eben ein Siegel des rechtfertigenden Glaubens. Es gibt auch Ausleger, die hygienische Vorteile erwähnen. So haben angeblich jüdische Frauen die tiefste Rate von Gebärmutterhalskrebs. bin aber der Ansicht, dass dies nicht die vordergründige Bedeutung ist, sondern eher ein gnädiges Nebenprodukt. Andere sehen in der Beschneidigung die Notwendigkeit der Reinigung von Sünde, denn mit dem Geschlechtsteil zeugen Sünder weitere Sünder. Ich denke aber, dass auch das nicht die Bedeutung der Beschneidung war, auch wenn es ein wichtiger Gedanke ist, weil wenn man das zu Ende denkt, wäre ja jeder Jude durch die Beschneidung gereinigt, was nicht der Fall ist. Ich habe bei den Vorbereitungen ein Themenstudium zum Thema Beschneidung gemacht. Ich habe großen Respekt davor, das weiterzugeben, weil ich diesem großen Thema nur schwer gerecht werden kann. Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken dazu auch äußern. Zuerst dachte ich, die Beschneidung kommt wohl vor allem im Alten Testament vor und ganz besonders im Gesetz. Musste mich da aber korrigieren lassen. Ich habe gesehen, dass die Worte Beschneidung, Beschnitten oder Beschneiden in der Anwendung auf den Menschen in 75 Bibelversen vorkommt. Davon 10-mal in diesem Kapitel, das wir gelesen haben, und nur 3-mal im Gesetz als Aufforderung, das zu tun. Dazu 17 weitere Erwähnungen im Alten Testament und in insgesamt 45 Versen, also in 60% aller Stellen, kommt das Wort im Neuen Testament vor. Also fast die Hälfte aller Verse beschreiben in irgendeiner Form die Auslegung der Beschneidung. Umgekehrt kommt auch das Unbeschnittensein in 52 Versen vor, 34 Mal im Alten und 18 Mal im Neuen Testament. Und auch da immerhin 17 Mal als Anwendung oder Veranschaulichung von geistlichen Tatsachen. Aber ich möchte nun die Zahlenspiele verlassen und möchte mich den Inhalten zuwenden, auch über die Beschneidung. Wir wollen ein kurzes Studium auch machen zur Bedeutung der Beschneidung im Wort Gottes. Dazu brauchen wir nun unsere Bibeln, weil wir einige Stellen auch nachlesen werden. In 1. Mose kommt die Beschneidung noch in Kapitel 21 vor, als Isaak beschnitten wurde, und in Kapitel 34, als die Söhne Jakobs die Beschneidung missbräuchlich gebrauchten, um sich mit eigener Hand zu rächen, wegen einem Unrecht, das an ihrer Schwester Dina geschah. In 2. Mose 4, Vers 25 bis 26 wird das Vergehen Moses beschrieben, der einen seiner Söhne nicht beschnitten hatte und deshalb vom Herrn beinahe getötet wurde. Und wir lesen dort, dass erst als Zippora, die Frau Moses, ihren Sohn beschnitt, ließ der Herr von Mose ab. Diese Geschichte zeigt uns, wie ernst es ist, dass sich Boten Gottes in allem an Gottes Wort halten. Dann lesen wir 3. Mose 12, Vers 3. 3. Mose 12, Vers 3. Und am achten Tag soll man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. Es geht hier um die Verordnungen für Wöchnerinnen, also für Frauen, die geboren haben. Und da wird dieses Gebot gegeben. Also wir sehen hier, dass die Beschneidung auch vom Gesetz gefordert wurde. Auch Fremdlinge durften sich beschneiden lassen, um am Passa teilnehmen zu können, gemäß 2. Mose 12. Dies sind die einzigen Gebote im Hinblick auf die Beschneidung. Israel hatte dieses Gebot, aber offenbar wandte es nicht an. Wir erfahren das in Josua 5. Dort fand die zweite nationale Beschneidung statt, nach der Beschneidung, die Abraham an seinem ganzen Haus vornahm. Die Stelle sagt uns, dass kein einziger Israelit in der Wüste beschnitten wurde. In Vers 9 steht dann, dass der Herr an diesem Tag die Schande Ägyptens von Israel abgewälzt hatte. Die Stelle hat mich eigentlich erschreckt, weil es muss uns bewusst sein, dass das Volk Israel das Wort Gottes lebendig unter sich hatte und es trotzdem missachtet hat. Also man kann das Wort Gottes haben, aber man kann es trotzdem ignorieren und nicht tun. Dann schlagen wir 5. Mose 10 auf. Ich lese dort die Verse 14 bis 16. 5. Mose 10, Vers 14 bis 16. Siehe, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Also bereits hier in dieser Stelle wird deutlich, dass Israel die Beschneidung als rein äußerliches Zeichen verstand, aber den tieferen Sinn nicht begriffen hatte. Und der Herr tadelte das schon früh. Es ging ihm nicht um eine äußere Haltung, sondern um ein Ablegen der Herzenshärtigkeit, um das Zulassen der Beschneidung des Herzens. Es zählt nicht die äußere Haltung zuerst, sondern das Herz, welches zu dieser Handlung führen soll. Die Beschneidung der Vorhaut diente als Erinnerung an Israels höhere Bestimmung. In Jeremia 9, Vers 24 klagte der Herr sein Volk an, dass sie zwar äußerlich beschnitten, aber trotzdem unbeschnitten waren. Dieses Bild brauchte auch Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 51. Er tadelte die Juden wegen ihrem unbeschnittenen Ohren und ihrem unbeschnittenen Herzen. Unbeschnittene Ohren sind Ohren, die nicht auf Gottes Wort hören wollen. Unbeschnittene Herzen sind Herzen, die hart sind, die sich nicht verändern lassen wollen durch Gottes Wort, die nicht tun wollen. Jeremia sagte in Jeremia 6, Vers 10, siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten, sie können nicht darauf achten. Mose selbst sprach von seinen unbeschnittenen Lippen, was das Reden betont. Wir lernen daraus, alle Organe des Menschen sind unbeschnitten, untauglich für Gottes Belange, solange sie vom Eigenwillen des Fleisches eben geprägt sind. Alle diese Stellen zeigen uns, dass es um viel mehr geht, um viel mehr als nur um ein äußerliches Zeichen. Mich haben diese Stellen über das Beschneiden des Herzens sehr beschäftigt. Wie einfach ist es doch, äußerliche Zeichen zu tragen, sei dies eine Kleidung, ein Verhalten oder eine Redensart. Wie einfach ist es, schlechte Dinge, zum Beispiel die Rockmusik oder die Namenchristenheit, mit dem Mund zu verurteilen oder sich gemäß der eigenen Tradition zu verhalten. Wie viel schwieriger ist es aber, das Herz zu beschneiden, nicht mehr halsstarrig zu sein. Wie schwierig ist es, die Gedanken auf den Herrn auszurichten, ihn als Autorität zu anerkennen. Gedanken der Selbstgerechtigkeit, des Neides, des Machtstrebens, des Ehebruchs oder des Eigenwillens abzulegen. Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Diese Forderung gilt auch uns, hier und heute. Ich möchte nun auf die Stellen im Neuen Testament eingehen. Im Neuen Testament finden wir zuerst einmal vier Personen, deren Beschneidung uns überliefert ist, nämlich Johannes der Täufer, der Herr Jesus selber, Paulus und Timotheus. Am Jerusalemer Konzil in Apostelgeschichte 15 war die Beschneidung das zentrale Thema. Es ging darum, ob die Heiden beschnitten werden mussten oder nicht. Die Juden sahen die Beschneidung als Voraussetzung für die Errettung. Aber am Konzil in Jerusalem wurde beschlossen, dass die Beschneidung keine Verpflichtung für nichtjüdische Gläubige sei. Lesen wir passend dazu auch 1. Korinther 7, Vers 18 bis 19. 1. Korinther 7, 18 und 19. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Diese Stelle lehrt uns, dass die Beschneidung fürs Heil und auch für die Nachfolge nicht entscheidend ist. Sie hat keinen Nutzen in Bezug auf das Heil. Während es wichtig ist, eben Gottes Gebote, gemeint sind die neutestamentlichen Gebote, zu halten. Dies wird mehrmals bestätigt im Neuen Testament. Zum Beispiel Galater 5, Vers 6 sagt, in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und es gäbe noch weitere Stellen zu diesem Thema. Dann möchte ich Galater 5, Vers 2 und 3 mit euch lesen. Galater 5, Vers 2 und 3. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Hier wählte Paulus sehr drastische Worte. Also wer sich beschneiden lässt, um dem Gesetz Moses Genüge zu tun, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Das mosaische Gesetz wurde abgeschafft. Es gibt keine Grundlage für die Beschneidung für einen Nichtjuden. Weder der Abrahambund noch der Sinai-Bund. Sogar Christus nützt nichts, wenn wir uns entscheiden, das Gesetz halten zu wollen. Darum geht es auch in der Parallelstelle in Römer 2, Vers 25 bis 29. Dort steht, dass die Beschneidung nur Wert hat, wenn wir das ganze Gesetz halten. Wenn dagegen der Unbeschnittene das Gesetz befolgt, wird ihm dies als Beschneidung angerechnet. Ich möchte hier einfach das Fazit vorlesen aus Römer 2, Vers 28 und 29. Römer 2, 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ja, die Beschneidung im neutestamentlichen Sinn geschieht am inneren Menschen, am Herzen. Sie geschieht nicht mit Händen, wie die leibliche Beschneidung. Sie kann nur geschehen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Art von Beschneidung führt zur Anerkennung vor Gott. Und in diesem Sinn gelten wir vor dem Herrn als wahrhaft beschnitten. Mir ist aufgefallen im Neuen Testament, dass die Beschneidung sogar oft ein Hindernis war. Denken wir daran, die aus der Beschneidung kritisierten Petrus, als er den Heiden das Evangelium brachte. Sie kritisierten Paulus, dass er die Heiden nicht beschneiden ließ. In Titus 1, Vers 10 wird besonders von den Verführern aus der Beschneidung gewarnt. Sie wollten die Gläubigen zurück unters Gesetz bringen. In Galater 2, Vers 12 lesen wir, wie Petrus heuchelte, weil er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. So ist auch heute die Selbstgerechtigkeit ein großes Hindernis für das Evangelium und auch die Gesetzlichkeit. Gemäß Galater 6, Vers 12 kann die Beschneidung sogar zum Selbstruhm missbraucht werden. Diese Stellen dienen alle als Warnung für alle Arten von Gesetzlichkeit. Sie führt immer zum Übel. Sie produziert Heuchelei, Verführung, Selbstgerechtigkeit. Sie legt anderen schwere Lasten auf. Sie erbaut nicht, sie streut Zweifel. Es gibt nichts Gutes an ihr. Ich möchte zurückkehren zum Römerbrief. Wir lesen Römer 4, Vers 9 bis 12. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch du ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Diese Stelle ist sehr wichtig in Bezug auf die Frage der Rechtfertigung. Abraham wurde die Gerechtigkeit angerechnet, als er noch unbeschnitten war, eben aufgrund des Glaubens. Die Beschneidung war ein Zeichen, ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, die ihm bereits mindestens 14 Jahre vorher zugesprochen wurde. Also war zuerst der Glaube, dann war die Beschneidung. Die Beschneidung oder das Halten irgendeines Gebotes macht keinen Menschen gerecht, sondern eben der Glaube allein. So gehört jeder Gläubige zur Beschneidung durch seine lebendige Verbindung mit dem Herrn, der uns rechtfertigt. Ich möchte noch auf das Siegel der Gerechtigkeit eingehen. Was ist denn unser Siegel der Gerechtigkeit? Dazu schlagen wir Philipper 3, Vers 3 auf. Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also unsere Beschneidung ist es, Gott im Geist zu dienen, uns in Christus zu rühmen und nicht auf das eigene Fleisch zu vertrauen. Gemäß Epheser 1, Vers 13 wird der Gläubige versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dank diesem Siegel gehören wir zum neutestamentlichen Volk Gottes, wie die Juden dank dem Siegel der Beschneidung zum alttestamentlichen Volk Gottes gehörten. Auch in Kolosser 2, Vers 11 bis 13 geht es um unsere Beschneidung als neutestamentlich Gläubige. Kolosser 2, Vers 11 bis 13. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also diese Stelle sagt nicht, dass die Taufe der Ersatz für die Beschneidung ist, das ist mir wichtig zu betonen. Sie sagt vielmehr, dass wir den fleischlichen Leib der Sünde abgelegt haben, das heißt den alten Menschen in den Tod gegeben haben und in Christus lebendig geworden sind. Also unsere Unbeschnittenheit ist durch das Kreuz vollständig weggetan. Wir sind gereinigt, wir sind abgesondert für ihn, wir sind Gottes Volk, wir gehören zu Gottes Volk, wenn das auf uns zutrifft. Auf diese Weise sind wir eben auch beschnitten. Unsere Herzen sind beschnitten, und zwar durch das Werk Jesu am Kreuz. Wir sind durch den Glauben zu Beschnittenen geworden, um den Leib der Sünde abzulegen, um Gott im Geist zu dienen, um seinen Willen zu tun, um sein Eigentum zu sein, um erkennbar abgesondert zu sein von der Welt und so zu leben. Dies sind unsere Erkennungszeichen als Gottes Volk. Noch ein letzter Aspekt zu 1. Mose 17 im Zusammenhang mit der Beschneidung. Wir sehen das am Ende des Kapitels 17, wie Abraham keinen Moment zögerte, den Befehl auszuführen. In Vers 23 lesen wir davon: Am selben Tag alles Männliche in seinem Haus. Dreimal in diesem Vers kommt das Wort alle vor, also ohne Ausnahme alle. In der Tat ist es genau so, wie der Herr es gebot. Er beschnitt sie an der Vorhaut, dort, wo es ihm geboten wurde. Und die Grundlage und die Motivation für sein Handeln war, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und wie, um diesen Gehorsam noch einmal zu bestätigen oder zu betonen, wird es in Vers 26 und 27 gleich noch einmal gesagt. Also ohne Verzögerung, ohne Ausnahme, ohne Abwägen. Nur ganz einfacher Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Später wurde auch Isaak gemäß dem Gebot Gottes am achten Tag beschnitten. Also der Gehorsam Abrahams überdauerte den Tag. Ich habe dann gedacht, was für ein Vorbild des Gehorsams. Wie sehr wünschte ich mir das für mein Leben. Der Herr, der allmächtige Gott, spricht zu mir durch sein Wort. Am selben Tag handle ich, ohne zu zögern. Präzise tue ich genau das, was der Herr fordert. Sein Wort erfülle ich vollständig. Nichts, auch nicht etwas Kleines, bleibt vom Gehorsam ausgeschlossen. Und Grundlage des Gehorsams ist nur das einfache, schlichte Wort Gottes. Mehr braucht es nicht. Was für ein Vorbild des Glaubens sind solche Menschen. Ich wünsche mir, dass auch wir zu solchen Menschen werden dürfen, auch ich. Wie fade sind dagegen Menschen, die nicht vollständig und nicht sofort gehorchen, die es ein bisschen anders machen wollen, als der Herr es gebietet. die halbherzig sind und die zögern. Als letzten Punkt der Predigt möchte ich auf die Bedeutung der Namen hinweisen. Die Namen spielen eine zentrale Rolle in diesem Kapitel. Wir finden sie verteilt über das ganze Kapitel hinein. Wir finden 4 neue Namen, die Gott offenbarte. Ein Eigenname Gottes, dann 2 Namen von Menschen und einen Namen eines noch nicht geborenen Menschen. Wir haben bereits besprochen, wie der Herr sich selbst mit einem neuen Namen offenbarte. Gott der Allmächtige. Und der Name Gottes ist die Grundlage für die weiteren Namen, die der Herr erteilte. Er ist der Geber der Namen, die wir in diesem Kapitel finden. Diese Namen stehen interessanterweise immer im Zusammenhang mit dem Verb heißen, was auch verkündigen bedeuten kann. Also mit diesen Namen war immer eine Verkündigung verbunden. Der Herr gab auch später Männern neue Namen, zum Beispiel Jakob, auch Salomo, Simon Petrus und anderen. Und er verkündigte damit immer auch eine Botschaft. Also es war nicht einfach ein willkürlicher Name, sondern es war eine Verkündigung. Und das finde ich so schön. Auch uns wird der Herr einst einen neuen Namen geben. Das lesen wir in Offenbarung 2, Vers 17. Offenbarung 2, Vers 17. Wenn wir Überwinder sind, erhalten auch wir einen neuen Namen. Steht im Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Also dieser neue Name, den wir erhalten werden, wird eine persönliche Verkündigung sein und Gottes liebevolle Beziehung mit uns widerspiegeln. In unserem Kapitel erhielt Abram seinen neuen Namen in Vers 5. Abram bedeutet erhabener Vater und Abraham setzt sich zusammen aus den 2 Teilen Av, was Vater bedeutet, und Raham, was Menge oder eine große Zahl bedeutet. Mit dem neuen Namen erhielt Abraham eine neue Identität, die auf Gottes Verheißung gegründet war. Rund um den Vers 5 wird betont, wie Abraham Vater einer großen Menge werden solle. Dann finden wir im Vers 15 den Namen Sarah. Sarah bedeutet die Fürstin. Sarai bedeutet ziemlich sicher meine Fürstin. Offenbar wurde ihre Bedeutung mit dem Namen ausgeweitet. Sie sollte nicht mehr nur meine Fürstin sein, sondern die Fürstin. Sarah ist übrigens die einzige Frau in der Bibel, deren Name von Gott geändert wurde, das, was uns überliefert ist. Und dann finden wir im Vers 19 den Namen Isaac. Yitzchak bedeutet er lacht oder auch er wird lachen. Dies ist insofern ironisch, weil sowohl Abraham als auch Sarah über Gottes Verheißungen lachten. In Vers 17 steht von Abraham, dass er lachte, also wörtlich Yitzchak. Und so war der Name Isaac einerseits eine ständige Erinnerung an Abraham, an seine ungläubige Reaktion auf Gottes Verheißung. Andererseits aber, und das ist noch viel wichtiger, war der Name ein Zeichen der Freude, die darin begründet liegt, dass Gott der Allmächtige sein Wort hält und dass Gott der Allmächtige seine Versprechen, Verheißungen erfüllt. Lesen wir noch 1. Mose 21, Vers 6 zum Namen Isaac. Ich lese auch noch den Vers 5 dazu. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sprach: Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Ja, die Geburt von Isaac verursachte tatsächlich ein Lachen. Und so dürfen auch wir uns mit großer Freude freuen über Gottes Verheißungen. Wir haben einige gehört heute von Andi. Wir dürfen uns von Herzen freuen darüber. Bereits jetzt und erst recht dann, wenn sie erfüllt sein werden. Petrus schrieb dreimal in seinem ersten Brief, dass wir uns jubelnd freuen werden, wenn wir Christus sehen und das Endziel unseres Glaubens, die Errettung der Seele, davontragen werden. Also die erfüllten Verheißungen Gottes sind immer Grund zur Freude. Und auch diejenigen, die wir wissen, dass sie sich noch erfüllen werden. Ich möchte mit einigen Fragen zur Predigt abschließen. Die erste Frage ist, vor wem wandeln wir? Vor unseren eigenen Ideen, vor den Menschen oder vor dem allmächtigen Gott? Kennen wir den Herrn als allmächtigen Gott? Wandeln wir vor ihm? Die zweite Frage, ist unser Glaube auf Gottes Verheißungen oder auf unsere eigenen Vorstellungen und Wege gegründet? Auf was verlassen wir uns? Und die dritte Frage, habe ich ein beschnittenes Herz? Worin wird die Beschneidung des Herzens sichtbar in unserem Leben? Wie sieht unser Inneres aus, vielleicht im Vergleich zu unserem Äußeren? Sind wir geprägt durch das Wirken des Geistes? Haben wir den Leib der Sünde abgelegt? Oder eben haben wir ein beschnittenes Herz? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir vielmal für dein Wort, auch für das Kapitel aus 1. Mose 17, wo wir sehen können, wie deine Verheißungen über allem stehen, wo wir aber auch sehen können, ja, dass der Gehorsam auch eine Frucht ist von der Verheißung. Ja, danke für die Reihenfolge, die du festgelegt hast, dass du zuerst alles für uns da hast. Ja, wir bitten dich auch, dass wir etwas von dem, was wir gehört haben, auch bewahren können in unseren Herzen, dass wir auch zu konkreten Schritten auch, ja, herausgefordert werden können. Bitte dich, dass wir gerade das lernen können, auch vor dir zu wandeln, in all unseren Entscheidungen und Wegen, dass das unser oberstes Ziel darf sein. Ich bitte dich auch, ja, dass wir uns an unseren Herzen beschneiden lassen, auch von dir, dass wir das zulassen, dass wir auch dort aktiv Schritt machen, ja, wo wir das Herz noch verschlossen haben vor dir. Ich bitte dich um Veränderung von unseren Herzen und dass du auch aufdecken tust. Ich bitte dich auch um dein Wiederkommen, und dass wir auch parat sein an dem Zeitpunkt, wenn es so weit ist, dass wir uns vorbereiten und dir mit Freude entgegeneilen können. Amen.